Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wir starten ins neue Jahr mit Kultur. Genauer gesagt mit Überlegungen, wie es für die Kultur in Wiesbaden ein Gutes werden kann. Was gebraucht wird, sind Ideen, sind Kreativität und Leidenschaft und Geld. Mein heutiger Gast ist zuständig für beides, für Kultur und Finanzen, der Kämmerer und Kulturdezernent Dr. Henrik Schmehl. Eigentlich sollte es ein Gespräch schon kurz nach seinem Dienstantritt im Herbst 2023 geben, aber es ging bei ihm gleich in die Vollen. Er wurde nicht geschont. Er wurde sofort mit den geplanten Kürzungen im Kulturetat befasst, der die Kulturszene in Verzweiflung gestürzt hatte. Dann kam anderes dazwischen, jetzt aber hat er Zeit und Muße für eine blaue Stunde. Guten Abend, Herr Schmehl.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Schmehl, haben Sie als Kulturdezernent gute Vorsätze fürs neue Jahr?
wir stehen nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt und wir stehen unmittelbar wieder vor einer Haushaltsaufstellung. Das erreicht Politik dann eher in der zweiten Jahreshälfte. Aber das ist eigentlich ein Ganzjahresjob für den Stadtkämmerer und faktisch damit auch für den Kulturdezernenten. Nein, der gute Vorsatz ist natürlich, die schwierige Finanzlage nicht allzu sehr auf Kultur ausrollen zu müssen. Das ist ein hehrer Vorsatz, aber mit Schwierigkeiten, und zwar mit zunehmenden Schwierigkeiten verbunden, weil natürlich die Herausforderungen nicht kleiner, sondern größer werden. Sie kriegen das mit aus anderen Gemeinden, aber vor allem auch auf Bundes- und Landesebene. Ich weiß nicht, ob Sie mal den Blick nach Berlin gewagt haben, mit deutlichen Kürzungen im Kulturbereich.
Deutlich. So weit sollte es in Wiesbaden nicht kommen.
Das gilt es zu vermeiden, das ist richtig. Die letzten Haushaltsberatungen haben ja auch nochmal einen Zuwachs ermöglicht. Das ist sicherlich ein Fingerzeig, in schwierigen Zeiten da auch nochmal eine Schippe draufzulegen. War auch nachvollziehbar, gut begründet über eine Juryentscheidung, aber natürlich auch die Inflation der letzten Jahre auch mal auszugleichen. Aber die Finanzlage in Summe ist auf allen Ebenen angespannt und da ist Wiesbaden keine Ausnahme. Auch bei uns wird es schwieriger.
Es hat immerhin vor kurzem einen denkwürdigen Moment gegeben. Die Kulturszene, genauer gesagt die frei gemeinnützigen Kulturträger, haben sich über den Kulturetat 25 gefreut und sogar bedankt.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Das ist mit Blick auf die Entscheidung der Stadtverordneten, hier nochmal deutlich Geld zuzusetzen, ist ein sehr schönes Zeichen und hat mich auch gefreut, dass das registriert wird und man dafür auch ein deutliches Dank an diejenigen, die das beschlossen haben. Ich meine, es war nicht die ganze Summe, die gefordert war, die mit Juryentscheidungen ja auch wohl begründet dann ist, sondern nur 80% davon. Dennoch hilft das natürlich auch, jeder Euro hilft in der Situation, in der man ist.
Darf sich die Szene denn jetzt eine Weile freuen oder werden Sie bald wieder Wasser in den Wein gießen? Sie haben es ja eben gesagt, nach dem Haushalt ist er immer vor dem Haushalt.
Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich die Gesamtsituation entwickelt. Es ist sicherlich nicht hilfreich, wenn das Land Hessen uns Teile der kommunalen Finanzausgleichsmasse, aus der auch Wiesbaden natürlich seine Ausgaben bestreitet, und da 15 Millionen Euro fehlen. Das wird zu beobachten sein. Wir sind mitten in den Rahmenbedingungen der Aufstellung für nächstes Jahr, also für 2026 dann. Bleibt abzuwarten. Also Entwarnung kann ich nicht geben.
Aktuell gibt es dicke Probleme. Das Künstlerhaus 43, wie sieht die Zukunft aus?
Genau, das ist ein aktuelles Thema, aber kein neues Thema, im Grundsatz zumindest, weil das Thema Raum für Kultur ist immer wieder eins und ganz konkret, Raum für Kultur zu finden, ist eine Daueraufgabe und macht es schwer. Das führt uns zum Künstlerhaus 43. Dort hatten wir eine sehr weit getragene Planung, auch eine Verpflichtung gegenüber dem Künstlerhaus 43 aus der Historie heraus. Die hatten sich damals ja auf das Theater im Pariser Hof auch beworben. Das war eine Vergabe. Bei der Vergabe sind sie unterlegen, war dann auch eine Juryentscheidung unter Mitwirkung des Kulturbeirates. Aber daraus ist die Verpflichtung für uns als Stadtpolitik erwachsen. Haben wir auch alle so gesehen, denen eine Möglichkeit zu bieten, weiterarbeiten zu können. So, und daraus ist diese Idee entstanden, dort die Bühne zu ertüchtigen, zu vergrößern. Dann gab es Friktionen um den Ankauf des Grundstückes. Ich will nicht ins Detail gehen. Aber es gab eben unterschiedliche Vorstellungen auch zum Preis. Und wir können nicht immer den Markt schlagen als Stadt. Ja, ja. Wir können nicht jedes Preisniveau mitgeben.
Wie ist der Status quo?
Genau.
Was können Sie denen sagen
zur Beruhigung? Wir sind in engen Gesprächen mit Susanne und Wolfgang, haben uns auch Alternativen angeschaut, sowohl am Markt als auch so bei städtischen Gesellschaften. Es gibt gleichzeitig das Angebot des derzeitigen Eigentümers der Fläche, für uns dieses Theater zu bauen und uns dann zu vermieten, oder wir kaufen es ab nach Erstellung. Das ist vergaberechtlich wohl sehr, sehr, sehr schwierig, weil er komplett auf die Planungen, die wir bisher hatten, aufsetzen will. Dann müsste man eigentlich eine Vergabe machen. Also das ist zumindest der Stand, den wir jetzt momentan vom Rechtsamt haben. Wir sind da, ich bereite gerade eine Sitzungsvorlage an die Gremien vor, um einen Vorschlag zu machen, wie wir damit weitergehen können. Deswegen will ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail. Es gibt noch Alternativmöglichkeiten jenseits der oberen Webergasse. Auch das Angebot steht im Raum, das prüfen wir derzeit. Am Ende muss Politik eine Entscheidung treffen, welche der Varianten wir jetzt weiterverfolgen sollen.
Wann wird eine Lösung in Sicht sein?
Also ich strebe an, den ersten Sitzungszug des neuen Jahres, also im Februar, zu erreichen. Das heißt Magistratsbeschluss und dann eine Entscheidung durch die Stadtverordneten.
Vor 9 Jahren haben wir uns kurz vor den Kommunalwahlen schon einmal über Kultur in Wiesbaden unterhalten. Sie waren damals kulturpolitischer Sprecher der SPD. Und ich habe mir die Sendung nochmal angehört und musste lachen, denn ich dachte, manches bleibt sich ewig gleich. Es ging damals schon um die prekäre Situation der freien Kulturträger und Initiativen. Sie sagten damals, der Erhalt des Bestehenden ist ein Erfolg, den man nicht verstecken muss.
Das ist richtig so. Und ich finde, es ist aktueller denn je, währenddessen andere Gebietskörperschaften, Land, Bund, dabei sind, Kürzungen vorzunehmen, gibt es hier keine Kürzungen, sondern derzeit sogar noch einen Aufwuchs. Nach der Nullrunde letzten Jahres gibt es einen Aufwuchs für das Haushaltsjahr 25. Ich finde, ich weiß, dass es Bedarfe gibt und die auch drängen. Aber wenn an anderen Stellen gekürzt wird, und es gibt hier eine Nullrunde, ist das auch Ausdruck eines besonderen Fokuses auf Kultur.
Das haben wir eben hinreichend gewürdigt.
Genau.
Aber ist es nicht ein bisschen traurig auch, dass man
natürlich
Nach 9 Jahren vor dem gleichen Problem steht?
Ja, aber auf einem anderen Niveau. Ich erinnere mich gut an die damalige Debatte. Wir hatten gerade das Scheitern des Stadtmuseums hinter uns. Das war eine sehr zugespitzte, sehr schwierige Debatte für Stadtpolitik, auch für das Haus im Übrigen, also das SAM selbst. Und dazwischen ist aber ja eine ganze Menge passiert. Also wenn man die Zuschüsse von 2015 mal neben die von 2025 halten würde, dann ist da ein deutlicher Aufwuchs zu verzeichnen bei allen. Insofern, gleiche Debatte. Können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten? Wie viel kann man draufsatteln? Die wiederholt sich. Wie in vielen Bereichen. Es ist kein exklusives Problem von Kultur. Da natürlich besonders deutlich, weil das eine sogenannte freiwillige Leistung ist. Das heißt, sie ist nicht verpflichtend und damit ist es auch das Erste, was Kürzungsdiskussionen auslösen kann. Habe ich eine Meinung als Kulturdezernent dazu, weil das macht eine Stadt unverwechselbar. Kultur, das ist konstitutiv für jede Stadt. Das macht Städte auch unterscheidbar. Also wenn irgendwo kommunale Selbstverwaltung sich richtig gut abzeichnet, dann ist es, wie geht sie mit ihrer Kultur um? Welche Angebote fördert sie? Also wenn man so eine Art Footprint, Fingerprint von einer Gemeinde oder einer Kommune sehen möchte, dann findet man sie sehr gut im kulturellen Angebot dieser Stadt, weil es spiegelt diese Stadt auch wieder. Und deswegen ist es so tragisch, dass es eine sogenannte freiwillige Leistung ist und damit immer wieder diese Kürzungsdiskussion aufkommt. Aber wir bewegen uns auf einem anderen Niveau als 2015. Die Zusetzungen zwischenzeitlich, also hat sich schon einiges getan, auch im Miteinander, möchte ich sagen. Also dass man jetzt auf Grundlage von einer Juryentscheidung und nicht dem Aushandelsprozess mehrerer Fraktionen hinter verschlossenen Türen, wer kriegt wie viel, sondern eine andere Form von Transparenz letztlich dahinter hinterlegt ist und auch Fachlichkeit, ist sicherlich ein Fortschritt. Es gibt den Kulturbeirat, der als starke Stimme der Kultur schon auch wahrgenommen wird, sicherlich noch ausbaufähig, was Wahlbeteiligung etc. angeht, aber immerhin, es ist ein Gremium, in dem Forderungen auch nochmal zugespitzt und artikuliert werden. Das finde ich auch gut, dass da die Kulturschaffenden sich auch nicht auseinander dividieren lassen, sondern das Große und Ganze sehen und nicht ihre eigenen Einrichtungen.
Ich komme nochmal darauf zurück, auf die Kultur als freiwillige Leistung der Kommune. Das wissen nicht alle, auch nicht alle Kulturschaffenden wissen das. Das heißt, es gibt keinen Rechtsanspruch auf finanzielle Mittel. Genau. Bedeutet das nicht im Klartext, dass die Kultur letztlich immer den Kürzeren zieht, wenn die Stadt klamm ist?
Außer man entscheidet es politisch anders. Also es gibt keinen Selbstläufer, es ist kein Mechanismus. Außer in Teilen bei der Volkshochschule, weil das ist eine gesetzliche Aufgabe der Erwachsenenbildung, die auch abgebildet werden muss, ist der Höhe nach nicht definiert. Also die um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, muss die VHS nicht den Zuschuss bekommen, den sie bekommt, mit mehreren Millionen Euro. Aber es muss eine VHS geben. So. Das ist aber für kein Theater, keine freie Bühne, keine Musikschule, ist das zwingend. Ja. Und da haben Sie natürlich recht, das ist anders zu diskutieren, weil da kann man theoretisch 100% kürzen. Und das sind dann erstmal Abwehrdiskussionen, die man führen muss. Umso wichtiger ist es, immer wieder dafür zu werben, wie wichtig Kultur für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist, auch als Spiegel für eine Gesellschaft. Und das ist ja ein Teil, den Gerd Schulz immer mit eingebracht hat. Kultur ist auch ein Stück weit Standortfaktor. Weil im Wettbewerb um die besten Köpfe, welche Arbeitnehmer kriegen Unternehmen, hängt auch damit zusammen, nicht nur mit dem Mietniveau, mit dem Schulangebot, dem Kita-Angebot, sondern auch, was kann ich denn in meiner Freizeit hier machen? Ist das eine Schlafstadt oder habe ich ein wirklich buntes Angebot?
Es gibt Politikerkollegen, die immer noch der Meinung sind, Kultur ist ein Sahnehäubchen. Zwar sehr schön, möchte man gerne haben, aber Sahnehäubchen, also sagt ja genug aus.
Das ist kein nice to have.
Wahrscheinlich wird niemand Ihnen das direkt sagen, aber Sie kennen das natürlich, diesen Spruch. Wie gehen Sie denn damit um?
Naja, ich widerspreche dem, so wie ich es gerade auch getan habe. Es gibt gute Gründe für Kultur. Seien sie gesellschaftlicher Art, seien sie wirtschaftlicher Art. Das ist nichts, was disponibel ist. Ja, sicherlich kann man über Höhen immer wieder diskutieren, aber im Grundsatz zu sagen, in einer Welt ohne Theater, in einer Welt ohne Musik, ohne dass es quasi auch eine gewisse Förderkulisse gibt, dass Menschen davon auch halbwegs leben können, in dieser Welt möchte ich eigentlich nicht leben. Und ich denke, das geht vielen Menschen so, wenn man mal genauer über das Thema nachdenkt.
Sind Sie auch ein bisschen entsetzt oder deprimiert, wenn Sie das hören von Politikerkollegen?
Ja, klar. Aber das ist kein, da sind wir nicht weiter als vor 10 Jahren, sondern den Diskurs führe ich auch immer noch. Klar, jeder Fachpolitiker blickt erstmal auf seine Herausforderungen, auf seine Themen und dafür reicht die Decke ja oft auch nicht und dann noch zu teilen ist dann auch eine Herausforderung. Deswegen kann ich immer nur sagen, stärken Sie die Kulturpolitiker auch bei Wahlen. Das hilft, es hilft natürlich, da einen gewissen Resonanzboden zu haben in den Gremien, entsprechend auch Mittel zu bekommen. Aber ich beschwere mich nicht. Die letzten Haushaltsberatungen waren ja ganz ordentlich. Bin ich auch dankbar darüber, dass wir eben entsprechend Zusetzungen vornehmen konnten. Zumindest an der einen oder anderen Stelle.
Und immer gleich sind auch die Forderungen nach einem höheren Kulturetat. Gerade hat der neue Vorsitzende des Kulturbeirats, Dr. Helmut Müller, diese Forderung wiederholt. Herr Schmehl, was muss denn passieren, dass diese Forderung bei Entscheidern endlich Gehör findet? Welche Schritte wären denn notwendig?
Naja, also Sie finden ja Gehör. Der Kulturhaushalt wächst ja. Und zwar seit 10 Jahren. Er ist nicht kleiner geworden. Es ist immer wieder natürlich ein Kampf. Es bedarf immer wieder dieser Erinnerung. Ich kann nur sagen, auch für die einzelnen Einrichtungen, werben Sie bei den Stadtverordneten dafür, dass sie zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. Ich tue das natürlich auch. Ich habe dafür auch meinen Rahmen, meine Bühne, das ist klar. Aber ich kann auch immer nur den Einzeleinrichtungen sagen, reden Sie über das, was Sie der Stadt bieten und werben Sie dafür, dass Sie zusätzliche Mittel bekommen, um Ihre Situation auch zu verbessern.
Also die Entscheider sind die Stadtverordneten?
Ja, ganz klar. Das ist der Satzungsgeber für den Haushalt. Haushalt ist das Königsrecht von jedem Parlament und das ist auch auf kommunaler Ebene so.
Sie sind Kulturdezernent, aber auch Kämmerer, mithin fürs Geld allgemein zuständig. Da müssen zwangsläufig Rollenkonflikte entstehen. Wie gehen Sie denn damit um?
kognitive Dissonanz hilft. Nein, es ist, man kann es in die eine Richtung wenden wie in die andere Richtung.
Kognitive Dissonanz ist für denjenigen, der da drin steckt, überhaupt nicht gut.
Ja, aber ich muss das Problem am Ende aller Tage auch nicht final lösen, sondern das müssen ja am Ende die Stadtverordneten lösen, wie sie mit Etats und Zuwächsen umgehen. Und wie sie mit dem Konflikt, es gibt zu wenig Geld und es gibt zu viele Aufgaben und welche Aufgaben priorisiere ich, das ist ja nicht als Kämmerer meine finale Aufgabe, sondern ich bereite die Beratungen vor und alles Weitere passiert auf Ebene der Stadtverordneten. Es geht jedem Fachdezernenten so, der mit der Kämmerei zusammenliegen würde. Also wenn, dann bräuchte man einen Kämmerer, der befreit von allen fachlichen Herausforderungen jenseits der Kämmerei ist. Und dazu kann ich nur sagen, ich finde es ganz gut, das ist mein Weg damit umzugehen, dass der Kämmerer ein bisschen geerdet ist und nicht als über den Wolken schwebend einfach mal Kürzungsrunden epischen Ausmaßes ausruft, sondern genau weiß, was das für ihn als Fachdezernent, in dem Fall für Schule und für Kultur, weil das sind meine fachlichen Ämter, die mir zugeordnet sind, was das für diese Ämter bedeutet. Das erdet den Kämmerer. Deswegen finde ich diese Kombination gar nicht so falsch.
Und das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie leben mit dieser kognitiven Dissonanz, das heißt auch mit der Unlösbarkeit, beziehungsweise das kann nicht von Ihnen gelöst werden und will
ist auch,
auch
ganz,
nicht.
Es ist auch ganz gut so, dass das nicht von einer Person alleine gelöst werden muss, sondern dass am Ende eben das eine gemeinsame Herausforderung des Magistrats, aber eben auch der Stadtverordnetenversammlung ist, entsprechende Prioritäten zu setzen. Ich werbe immer dafür, dass Kultur, aber natürlich auch Schule, auch da haben wir hohe Bedarfe, entsprechende Berücksichtigung finden. Bisher war das ja nicht ganz unerfolgreich, in diesem Jahr sogar erfolgreich. Letztes Jahr ging es darum, die harte Kürzung zu vermeiden und das wäre ja für einige tatsächlich das Aus auch gewesen. Da ging es ja nicht um 5%. Die auch schon wehtun, sondern da war ja für manche deutlich mehr auf dem Spiel. Das lag aber auch an der einen oder anderen Besonderheit, die ich jetzt gar nicht vertiefen will, warum das so war. Und am Ende hat sich das ja auch aufgelöst. Natürlich auch um den Preis, dass die Gewerbesteuer angehoben wurde letztes Jahr, dass Gebühren nicht mehr so subventioniert werden aus dem Kernhaushalt, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, es landet am Ende bei Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen in dieser Stadt, die Leistungen, die die Stadt erbringt, und indirekt ist das ja dann auch eine Kulturförderung, ist ja dann auch irgendwie eine Leistung der Stadt, dass sie für ein buntes Kulturleben in der Breite auch sorgt, das kostet eben Geld.
Ihr Amtsvorgänger Axel Imholz erzählte in dieser Sendung von seinen ersten Erfahrungen damals. Er hatte eine ganze Reihe von Speed-Datings mit der Kulturbranche hinter sich und sagte, es endet immer mit dem Thema Geld. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Das kommt mir bekannt vor, ja, aber das ist auch nachvollziehbar. Also erstmal, das war ja schon in meiner Zeit als Stadtverordneter, ich habe ja mit Kultur und Schule damals gleich anfangen dürfen, 2013, als ich nachgerückt bin für Helmut Nerbas, der ja dann nun als Stadtrat für Kultur lange Zeit im ehrenamtlichen Magistrat war, durfte ich das dann in meiner Fraktion übernehmen. Das war ja seine Position vorher, die habe ich dann übernehmen dürfen, gleich als Neuling. Das war auch so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Ich glaube, einer meiner ersten Termine war bei Wolfgang Fietzak im Künstlerhaus 43. Insofern schließt sich da so in gewisser Hinsicht ein Kreis. Aber nein, es ist natürlich spielt Geld eine ganz entscheidende Rolle. Und das sind gerade bei den freien Einrichtungen natürlich auch existenzielle Fragen, die da hinten dran hängen. Also insofern kann ich die Vehemenz des Auftrittes auch gut nachvollziehen. Weil wenn man sich am Ende aller Tage die Gehaltsstrukturen, die Entlohnung da anschaut, das ist ja jetzt nicht, dass die auf TVÖD-Niveau und in unkündbarer Stellung unterwegs sind, sondern das ist an vielen Stellen auch von der Hand in den Mund und Altersarmut eigentlich auch vorausprogrammiert. Das Thema gute Arbeit im Kulturbereich ist ein legitimes Thema. Ja? Und durch Mindestlohn, den man dann munter beschließt in Berlin, ich finde das gut, auch maßgeblich durch meine Partei vorangetrieben worden, das ist das eine, nur die Zuschüsse wachsen ja nicht im gleichen Maße mit, um das auch dann sicherzustellen. Insofern ist der Punkt, alles endet beim Geld, ebenso häufig wie richtig wie nachvollziehbar.
Kurzes musikalisches Intermezzo. Die Musiken für diese Sendung hat diesmal Hendrik Schmehl ausgesucht. Hören Sie von der Band The Dead South den Titel In hell, I'll be in good company. Lassen wir das Thema Finanzen jetzt beiseite und blicken zurück. Welche neuen Erfahrungen haben Sie als Kulturdezernent gemacht? Was hat geklappt, was nicht und was ärgert Sie?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir noch so gar keine Gedanken drüber gemacht. Also was mir nochmal deutlich geworden ist, noch deutlicher als aus der Zeit als kulturpolitischer Sprecher, wie breit eigentlich kulturelles Leben in Wiesbaden aufgestellt ist. Ich sage immer, von den Stadtteilkulturtagen bis zum Staatstheater gibt es hier eine bunte Palette. Auch wie unterschiedlich, das war nochmal eine Erfahrung, weil ich ja jetzt auch die ein oder andere Eröffnung gemacht habe. Vor allem im Kulturtagen Rheingauviertel, weil das mein Ortsbeirat, mein Ortsbezirk ist, in dem ich wohne. Aber jetzt auch nochmal bei anderen reinzuschauen, auch mal selber da zu sein, aber auch Programme sich anzuschauen, dass das auch immer so sehr stark die Identität des jeweiligen Stadtteils abbildet. Das finde ich faszinierend, wirklich mit relativ kleinem Mitteleinsatz doch eine sehr große Hebelwirkung, würde man jetzt sagen, dadurch auslöst. Das war eine neue Erfahrung tatsächlich. Dann natürlich die direkte Verantwortung für Themen zu haben, ist anders als Stadtverordneter, wo man ja doch mit einem gewissen Abstand da natürlich drauf blickt. Ja, also, weil die sehen immer dann quasi Ergebnisse oder geben Aufträge, und jetzt sehe ich halt auch den Teil dazwischen, also die konkrete Bearbeitung von Themen. Das ist vielleicht so der größte Unterschied zwischen dem, was ein Stadtverordnetendasein ausmacht und was das Dezernentendasein ausmacht. So, was sicherlich eine echte Herausforderung neben all dem anderen war, ist natürlich die Situation am Staatstheater, wie ich sie vorfinden durfte. Es war hinreichend aus der Presse zu entnehmen, wie die Frontlinien da verliefen, auch wie sie gelöst wurden. Und so was gelungen ist, ist, denke ich, der Wechsel der Intendanz, auch wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, ganz andere Form von Auftritt und Dialog auch zu suchen, weniger mit hier bin ich und bin da, sondern eher mit dem dieses auf das Gemeinsame, auf Dialog setzende, allein der Umstand, dass man, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, damals auch bei der Pressekonferenz, aber auch diese Gespräche, die man mit der freien Szene in Wiesbaden gesucht hat, im Vorfeld schon das Theater. Es war nie closed shop, aber deswegen die Formulierung, das Theater in die Stadtgesellschaft öffnen, finde ich, greift so nicht ganz. Wie gesagt, das war vorher kein closed shop, aber doch diesen Anspruch zu haben, auch mehr zu sehen als das eigene Haus. Und das finde ich sehr, sehr wohltuend. Ich meine, an der Entscheidung war ich selber persönlich nicht beteiligt, die wurde ja nun noch vor mir getroffen, aber es ist schön, das quasi erleben zu dürfen, auch jetzt in der Situation. Und auch im persönlichen Umgang ist das sehr angenehm.
Gab es denn auch Momente, in denen Sie dachten, für diese Vorhaben, Ideen oder Projekte werde ich mich dringend einsetzen müssen?
Naja gut, das ist ganz allgemein die Finanzierung der freien Einrichtungen. Das ist sicherlich ein Thema, wobei wir auch natürlich bei der Volkshochschule und der Musikschule finanziell immer wieder unter Druck geraten. Ein stetiges Thema. Womit ich nicht zufrieden bin, das ist die Situation rund um das Stadtmuseum. Auch das ist keine neue Debatte. Sie kennen den Keller. Es gibt da immer die abschätzige Formulierung Kunst und Krempel im Keller. Das teile ich so nicht. Es ist ein historischer Ort der Stadt. Und in einem Kellergewölbe eines historischen Marktkellers ein Museum einzurichten, finde ich per se erstmal keine falsche Idee. Also unterscheide ich mich zum Beispiel von manchen Kritikerinnen und Kritikern. Allerdings hat das Gebäude seine Schwächen. Der Keller ist auch unter dem Aspekt Feuchtigkeit beispielsweise sehr eingeschränkt. Auch ansonsten ist er nicht optimal. Diese Situation nachhaltig zu verändern, daran sind zwei meiner Vorgängerinnen quasi gescheitert. Das ist noch eine Aufgabe, die ich gerne vorantreiben möchte. Aber wir haben das Problem, es wird keinen Neubau auf der grünen Wiese geben, weil wir haben derzeit in der Wilhelmstraße nicht mal mehr eine grüne Wiese.
Aber gerade für Sie als Historiker natürlich müsste das doch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe sein, eine Selbstverpflichtung sozusagen.
Ja, da sprechen Sie einen wunden Punkt der Biografie in der Tat an. Ich bin ja gelernter Historiker. Ich habe darüber hinaus meine Doktorarbeit über den Ersten Weltkrieg in Wiesbaden geschrieben. Also fühle mich dieser Stadt und ihrer Historie ja auch durchaus verbunden. Insofern schmerzt mich das besonders. Aber auch schon die vergangenen Jahre hat mich das immer umgetrieben, dass wir da keine wirklich gute Lösung haben. Ich meine, ich erinnere daran, bevor es das SAM im Keller gab, hatten wir nur das Projektbüro in der Ellenbogengasse. Ja, und die Situation dort war ja auch überhaupt nicht angemessen. Da konnte auch immer nur die Sonderausstellung laufen. Das heißt, es gab keine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte. Insofern hat sich auch da die Situation eigentlich gegenüber dem, was es gab, deutlich verbessert. Das nicht heißt, dass sie optimal wäre. So ist es aber häufig in Politik, in Kultur auch. Das Optimum zu erreichen, ist schwierig, sondern es ist eigentlich ein Weg der stetigen Verbesserung der Verhältnisse.
Zu welchen Bereichen innerhalb von Kunst und Kultur fühlen Sie sich besonders hingezogen? Wo liegen denn Ihre Interessen?
Ich kann eigentlich mit allem ein bisschen was anfangen. Ich sehe mich da eher als Generalist, kommt vielleicht auch aus meiner Ausbildung als Historiker. Da sind wir ja auch eher breit aufgestellt, so von den Themen. Ich hatte es angedeutet, also die Breite ist eigentlich das Spannende. Was ich immer einen sehr schönen Termin finde, ist immer die kurze Nacht der Galerien. Da kann man die ganze Bandbreite sich anschauen, dazu diese Kombination mit dem rollenden Museum, weil man auch Gruppen zusammenbringt, die vielleicht sonst gar nicht so sehr zusammenkommen. Manche sind nur wegen den Autos da, aber gehen dann doch vielleicht mal in das Kunsthaus oder in NKV oder. Und das ist das Spannende. Ja? Also wie bringe ich Menschen an Orte, wo sie sonst eigentlich nicht hingehen, die sie vielleicht nicht kennen, aber wo oder die sie kennen, aber wo sie Schwellenangst haben. Ansonsten die kleinen Theater haben ihren Reiz. Ich bin unglaublich gerne bei den Kammerspielen. Ist Kulturpreisträger letztes Jahr gewesen, was mich sehr gefreut hat, dass die Juryentscheidung in diese Richtung gegangen ist, die immer wieder ein tolles Programm zustande bringen, die französischer, in der Regel ja französische Autoren aufgreifen, einen tollen Stoff liefern, auf einem hohen Niveau spielen, finde ich persönlich jetzt eine sehr schöne Einrichtung, aber sie finden mich auch hin und wieder mal im Staatstheater, ich gehe auch mal ins Landesmuseum, ich bin da nicht so festgelegt, sage ich mal.
Gibt es denn ein Thema, bei dem Sie Leidenschaften entwickeln können, was die Kultur betrifft?
Was die Kultur betrifft, das ist aber eine gemeine Frage.
Nein, eine freundlich Interessierte.
Ja, also sicherlich, ich lande halt immer wieder beim Etat. Da komme ich aus meiner Kämmererseele wahrscheinlich nicht raus. Aber da kann ich schon eine Leidenschaft entwickeln. Und gerade die Frage,
Für den Etat.
ja, also den Kampf auch darum, ne? Also das Ringen um zusätzliche Finanzen. Da geht es halt dann auch manchmal wirklich an die Substanz in der Argumentation. Das findet ja in der Regel dann innerhalb von Fraktionen oder zwischen Fraktionen statt, auch da mal deutlich zu sagen, was passiert, wenn das nicht kommt.
Also ich habe das richtig verstanden, das müssen wir noch mal wiederholen. Sie entwickeln Leidenschaft, wenn es darum geht, die Situation für die Kunst und Kultur in Wiesbaden zu verbessern, für die Kulturschaffenden und sich dafür einzusetzen bzw. zu kämpfen. Das war, Sie haben es gehört, natürlich der Buena Vista Social Club mit Chan Chan. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Kulturdezernenten der Stadt Wiesbaden, Hendrik Schmehl. Mal einen kurzen Blick auf Ihre Kindheit. Was waren denn die prägenden Erlebnisse so im kulturellen Bereich? Haben Sie gelesen? Haben Sie Theater gespielt? Haben Sie ein Musikinstrument gespielt?
Also die traumatischen Erfahrungen mit der Blockflöte möchte ich Ihnen jetzt nicht im Detail schildern. Nein, es ist tatsächlich, also Musik ist an mir, also nicht, dass es nicht versucht worden wäre, ich war auf der Leibniz-Schule, die hatte einen Musikschwerpunkt, aber ein Instrument zu beherrschen, das ist leider an mir vorbeigegangen. Es hat für die Blockflöte auf dem Niveau eines Fünftklässlers gereicht. Ich war neulich am Tag der offenen Tür der Musikschule und hatte da länger mit einer Lehrerin gesprochen, aber auch mit Frau Hölpling, der Leitung, ja auch durchaus im Gespräch. Da habe ich gesagt, wenn ich mir was aussuchen könnte, ne, dann würde ich gerne ein Instrument virtuos beherrschen. Ja, aber ich habe weder Geduld noch jetzt sowieso keine Zeit, dass ich das könnte, aber das würde ich eigentlich gerne können. Ich persönlich, ich finde das Saxophon ist ein wunderschönes Instrument, aber da, das ging leider an mir vorbei, leider. Ich habe viel gelesen als Kind tatsächlich, auch früh schon mit Sachbüchern angefangen. Ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, also meine Mutter hat mir immer von der Titanic erzählt, das hat mich dann fasziniert und dann habe ich, weiß nicht, 93, 92 war ich 8, ein Sachbuch über die Titanic bekommen und habe das dann mit in die Schule geschleppt und habe alle meine Mitschüler davon, ist ja interessant, Technik, Schiff, Schicksal und so weiter, interessiert ja auch durchaus Grundschüler. Und dann haben sich ganz viele meiner Klassenkameraden dieses Buch auch gekauft. Mit dem, das gab ja damals für die erste und zweite Klasse, das ist ja auch heute noch so, diese schriftlichen Zeugnisse. Und da steht drin, Hendrik regt seine Mitschüler zu häuslichem Lesen an. Ja, das ist also quasi der Erfolg, den ich dann erzielen konnte damit. Also insofern, Lesen war immer ein Thema. Ich bin ja nicht umsonst Geisteswissenschaftler geworden. Theater habe ich bedingt gespielt. Musik ging an mir vorbei. Aber ich habe in der Oberstufe, Oberstufe habe ich im Schulchor der Leibniz-Schule gesungen. Das war dann nochmal so ein Ausflug in den Bereich. Hat auch nie für ein Solo gereicht.
Und Kino? Sind Sie dann ins Kino gegangen?
Ja, ich war...
Können Sie sich an Ihren ersten Film erinnern?
Ja, ich habe im Bambi in der Walhalla das Dschungelbuch gesehen. Das ist mein erster Kinofilm. Das durfte ich neulich bei Meine Walhalla-Geschichte, habe ich das noch mal erzählt. Weiß ich nicht, muss ich 4, 5? Ich kann es nicht genau einordnen, der Film ist ja schon ein bisschen älter. Und das weiß ich heute noch, da kann ich mich dran erinnern, das war da. Ja, und in der Schulzeit, ich weiß nicht, ob Sie noch Jürgen Labenski kennen, vom Filmclub der Leibniz-Schule, auch Kulturpreisträger, viel zu früh verstorben.
ZDF-Kollege,
genau. Da habe ich mitgemacht im Filmclub ab der 9. Klasse. Und das war eine schöne Zeit, weil Jürgen Labenski hatte ja manchmal Filme dabei, die es noch gar nicht im Kino gab, weil er hatte ja dann seine Berichte darüber gehabt. Die konnten wir dann immer gemeinsam im Filmclub unten gucken. Das war natürlich faszinierend, einen Film zu sehen, bevor er überhaupt in den Kinos auch nur ansatzweise greifbar war. War eine schöne Zeit. Und da hat man, also ich habe wirklich noch gelernt, am 16mm Projektor Film einlegen, Film zusammenschneiden, also die Filmrollen. Der Film kommt ja meistens in 3, 4 Rollen, je nachdem wie lange er ist, mit Überlänge. Dann mit der Hand vorspulen, zurückspulen, dann einlegen im Projektor und dann natürlich vor allem aufpassen, dass der Projektor nicht stehen bleibt, weil das Licht ja so stark ist, dass es das Zelluloid dann verbrennt. Ja, also es ist mir einmal passiert, da war dann eben ein Brandloch in dem Film, das schneidet man dann raus, merkt man nicht. Aber das war dann eine schöne Zeit. Also insofern, wenn Sie so konkret fragen nach Kino, ja, da gibt es schon eine Affinität und ich freue mich natürlich auch jedes Mal bei X-Ground oder jetzt dann auch wieder bei Go East oder Krimi-Festival, dass wir hier als in Wiesbaden da auch einen schönen Schwerpunkt haben in einem traumhaft schönen Kino.
Da kommen wir gerade zu dem schönen Stichwort: Ist Wiesbaden eine Filmstadt?
Ja, das ist eine alte Debatte. Ja.
Ich wollte ja nur Ihre Meinung dazu wissen.
Naja, es gibt natürlich schon, ich würde sagen schon, hier findet ja schon ein bisschen was statt. Im produzierenden Bereich gibt es wahrscheinlich Städte, die stärker sind und natürlich mit dem Sitz der großen Sendeanstalten, da sind wir jetzt natürlich auch raus. Ja, aber ich meine, das Deutsche Filminstitut hat hier nun auch seine Archivsituation nochmal nicht optimal, aber ja, würde ich schon sagen.
Also, wie ich Sie richtig verstehe, Wiesbaden ist eine Filmstadt zumindest ein bisschen.
Genau. Ausbaufähig, ja.
Ausbaufähig. Das merken wir uns. Herr Schmehl, vor 9 Jahren habe ich Sie auch nach den Vorhaben gefragt, die in den nächsten 5 Jahren auf den Weg gebracht werden sollten. Sie nannten damals Kulturentwicklungsplan, Verbesserungen beim Pariser Hoftheater, deutlich bessere Finanzausstattung bei freien Initiativen, stärkere Beschäftigung mit der Stadtgeschichte und last but not least die Sanierung des Walhalla. Die Projekte Kulturentwicklungsplan und Pariser Hoftheater haben geklappt. Über die Finanzausstattung der freien Initiativen haben wir uns jetzt hinreichend unterhalten.
Teilerfolge nicht ausgeschlossen.
Teilerfolge. Bleiben stärkere Beschäftigung mit der Stadtgeschichte und die Sanierung des Walhalla. Was sagen Sie?
Gut, zur Stadtgeschichte haben wir ja eigentlich auch schon was gesagt. Die Situation ist besser als bei unserem Gespräch vor 9 Jahren, weil wir überhaupt einen Ort haben, der dauerhaft da ist, der aber sicherlich keine optimale Lösung für das Thema ist. Ja? Da finden regelmäßig auch Sonderausstellungen statt, es werden Themen aufgegriffen, es findet ein Diskurs statt. Das ist schon mal erreicht, aber wie gesagt, da ist sicherlich noch deutlich Luft nach oben, was die räumliche Situation angeht. Auch was die Archivsituation angeht, die Lagersituation, aber auch die Erfassung und Verzeichnung des Bestandes, den das Haus ja auch hat. Die Frage nach Walhalla ist eine große und auch keine einfache. Also zumindest gibt es keine einfache Antwort. Der Kulturbeirat hat sich ja auch immer schwer getan. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Irgendwie dieses 24-7 offen, das wird so nicht funktionieren, glaube ich. Aber man muss ja auch erstmal irgendwie einen Rahmen abstecken. Ich bin Frau Remy sehr dankbar, überhaupt mal für einzelne Räume auch mögliche Nutzungen zu diskutieren oder zu sammeln einfach mal, dass wir da eine Verantwortung haben als Stadt, dass wir dieses Einzeldenkmal nicht weiter verfallen lassen. Also wir werden dort investieren müssen. Eine optimale Lösung und eine abschließende vor allem, aber es ist ja auch ein sogenannter iterativer Prozess, das heißt, wir auf dem Weg finden wir Lösungen. Mag das Wort nicht so ganz, aber...
Wie lang darf denn der iterative Prozess bzw. der Weg, wie lang darf der denn sein?
Naja, ich meine, momentan sitzen ja Planer daran, wie man mit dem Gebäude umgeht. Wir werden nicht ewig Zeit haben, weil natürlich der Zahn der Zeit auch an dem Gebäude durchaus erarbeitet. Sicherlich eine Aufgabe, die in den nächsten Jahren zu lösen ist.
Gibt es da irgendeine Deadline oder nicht?
Eine harte Deadline würde ich mich jetzt nicht trauen zu formulieren, weil am Ende aller Hochbauthemen, gerade bei denkmalgeschütztem Bestand, da sind so viele Unwägbarkeiten auf dem Weg zu gestalten. Wir haben ein sehr gutes Planungsbüro, das sich mit historischen Kulturimmobilien ja sehr intensiv schon und auch sehr erfolgreich beschäftigt. Ich bin sehr gespannt auf die Ideen, die von dort nochmal kommen. Ich meine, wir haben am Ende da diese Henne-Ei-Diskussion. Ne? Passen wir die Nutzung dem Gebäude an oder formulieren wir eine Nutzung und passen sie dem Gebäude an? Nur das Gebäude ist ja erstmal da und es kann auch nicht beliebig verändert werden. Nur ich sage auch, es ist eine Perle. Es ist ein Stück Stadtentwicklung. Die Hochstettenstraße hat sich natürlich schon deutlich verbessert durch die Mauritius-Mediathek. Aber da ist noch Luft nach oben. Und es gibt, ich sage immer, das ist so ein bisschen, die Walhalla ist der Schlussstein dieser Innenstadtentwicklung an der Stelle. Wenn nebendran jetzt dann noch das Thema City Passage geht ja auch seiner Wege. Bin ich sehr gespannt, wann die Baugenehmigung kommt. Das ist jetzt natürlich auch Großwetterlage spricht jetzt nicht für große Investitionen in Innenstadtlagen. Aber bis dato scheinen die Investoren ja dabei zu sein. Dem Vernehmen nach ist man dabei, die Baugenehmigung einzuholen. Das wird dann eine ganz schöne, ganz schönes, es wird was Rundes dann sein.
Der einst.
Ja.
Also bei der Sanierung, bei der Planung und Sanierung geht es sehr langsam voran, beziehungsweise ist noch gar nicht angefangen, Sanierung.
Also ja, aber die Planungen gibt ein Architekturbüro, was sich damit beschäftigt.
Dann sagen
was
wir
ja
mal,
schon
die Sanierung geht dann ist. Auch dann irgendwann mal, aber langsam voran. Ungeklärt ist, was im Walhalla überhaupt stattfinden soll. Die Meinungsbildung braucht offenbar sehr viel Zeit. Was möchten Sie denn gern im Walhalla sehen? Jetzt mal Ihre persönliche Meinung.
Naja, also ich bin da ein bisschen bei Volker Schlöndorff. Der hat ja gesagt, dieses Haus ist als Varieté gebaut. Da gehört eigentlich Varieté wieder rein. Den Versuch dazu gab es. Das war dann eine eher schwierige und schmerzhafte Diskussion, auch in der Art und Weise, wie sie geführt worden ist. Sowohl von Seiten der Stadt, aber auch von der Seiten von der Kultur. Das war ein bisschen übergestülpt. Der Trend geht jetzt dahin zu sagen, es wird nicht das Haus für die eine Einrichtung. Das macht es aber natürlich auch schwer, das dann auszutarieren, das Richtige zu finden. Weil natürlich die Frage ist, wer entscheidet denn darüber, wer spielt Samstagabend, wer spielt Sonntagabend? Also wer darf, aber wer muss Montagabend? Ist ja der saure Gurkentag, so ein bisschen. Und das auszutarieren, da fehlt mir noch die zündende Idee oder auch ein bisschen die Fantasie, wie genau das funktionieren soll. Aber der Kulturbeirat spielt eine Rolle in dieser Debatte, hat er sich ja auch sehr intensiv eingebracht. Das wird abzuwägen sein. Ich kann gut mit einem Varieté-Theater leben, weil das natürlich für Wiesbaden auch eine Lücke ist. Aber das muss nicht sein. Am Ende.
Nein, ich wollte ganz gerne Ihre persönliche Meinung wissen.
Ich bin jetzt natürlich auch geprägt. Ich komme jetzt gerade aus dem European Youth Circus, die da ein fantastisches Programm abgeliefert haben und wirklich atemberaubende Szenen produzieren. Und all diese Menschen, denen wir dort zujubeln, die brauchen aber auch irgendwas, womit sie ihr Brot verdienen. Und das passiert in Varieté-Theatern. Wenn man natürlich ein solches Angebot in der Stadt hat, aber ich verkenne nicht die Debatte, die damals geführt worden ist und wie sie geführt worden ist. Deswegen ist man da jetzt ein Stück weiter. Aber wenn Sie nach meiner ganz persönlichen Meinung fragen, ich hätte das keine falsche Idee gefunden.
Wünschenswert wären weitere Kulturräume. Fühlen Sie sich dafür zuständig?
Ja, wir suchen auch ganz konkret. Also ich hatte jetzt eine, es geht so weit, jetzt gerade bei der Frage des Künstlers 43, dass ich ganz persönlich bin abends mit dem Fahrrad heimgefahren und habe eine große Ladenfläche im Innenstadtbereich gesehen, will jetzt nicht sagen wo, hab mir den Makler rausgesucht, die Annonce rausgesucht und sie hat Funk zur Prüfung gegeben. Es hat sich am Ende nicht getragen, weil Preis ist das eine, wobei die erstaunlich günstig war für die Fläche. Sondern am Ende war ein Schlaflabor darüber. Da kann ich dann verstehen, dass es von Vermieterseite mit Kultur vielleicht oder Theaterbetrieb am Abend nicht ganz so passt. Ja, also ja, wir gucken ganz konkret nach, also so konkret, dass ich selbst mal in ein Maklerangebot reinschaue oder nachforsche, wo was sein könnte. Ja, ist eine Daueraufgabe in der Tat.
Und wieder Musik. Lana Del Rey besingt die Summertime Sadness. Ein aktuelles Thema unserer Zeit ist die Spaltung der Gesellschaft. Gerade der Kultur kommt hier eine große Bedeutung zu. Wie sieht Ihre Position dazu aus?
Kultur für jedermann muss das Ziel sein und jeder Frau. Die Hürden sind nach wie vor da. Das sind nicht immer monetäre Hürden, weil sie können am Ende im Theater für den gleichen Preis wie im Kino eine Vorstellung sehen. Aber warum gehen bestimmte Bevölkerungsgruppen eher nicht dorthin? Sondern es liegt vielleicht daran, dass man nicht genau weiß, was einen da erwartet. Ich glaube, es sind so banale Fragen manchmal mit, was ziehe ich denn da an? Ja, dass solche Schwellenängste, sagt man ja dazu, die abzubauen, das ist Herausforderung und Aufgabe auch von Kultureinrichtungen, nicht nur von Politik, sondern auch von Kultureinrichtungen. Kulturelle Bildung ist wichtig, weil damit hängt natürlich gesellschaftliche Teilhabe zusammen. Ganz klar.
Sind Projekte in diesem Bereich, also gegen die Spaltung der Gesellschaft, besonders förderungswürdig, auch über den Kulturetat hinaus?
Ja, sicher. Also die Frage, wie man das finanziert, kann nicht nur eine Aufgabe des Kulturhaushaltes sein. Am Ende ist es immer ein Gesamthaushalt, deswegen ist die Debatte ein bisschen Jacke wie Hose, weil am Ende muss es bezahlt werden und das ist ein Haushalt. Aber man kann, wenn man die Debatte nicht über den Kulturhaushalt führen will, sicherlich auch im Bereich des Sozialhaushaltes Themen unterbringen und eine Verantwortung sehen und sagen, naja, also Menschen an Kultur heranzuführen, gerade auch im frühen Alter. Wir machen das ja mit der Musikschule sehr intensiv, indem wir mit Kitas kooperieren. Das kann man auch über andere Etats abbilden. Ja, also das ist sicherlich eine Gemeinschaftsaufgabe und keine reine, die aus dem Kulturhaushalt bestritten werden muss.
Sie haben schon vor Jahren mehr Spielräume für Kultur gefordert. Spielräume, das ist ja schön doppeldeutig. Einmal mehr Platz, mehrere Orte, weist aber auch auf den finanziellen Rahmen, in dem sich die Kultur bewegt.
Genau, bleibt auch so. Manche Dinge verändern sich, manche nicht. Ich denke, der Ruf nach mehr Spielräumen im doppelten Wortsinne ist ja gerade das, was uns aktuell begleitet. Also insofern schön, dass Sie nochmal in unser Gespräch vor 9 Jahren reingeschaut haben oder reingehört vielmehr, weil es eben doch eine gewisse Konstante beschreibt. Ja, und natürlich ist das Aufgabe und Verpflichtung für alle, die sich in dem Bereich engagieren.
Was möchten Sie in Ihrer Amtszeit für die Kultur erreichen?
Das hört sich so ein bisschen nach Wünsch dir was an. Ja.
Naja, was wünschen Sie sich?
Und naja, eine auskömmliche,
was sind erfüllbare Wünsche?
Ja, genau, und da liegt das Delta. Und da wir momentan, also...
Aber Sie sind ja Kämpfer auch.
Ja, ja, ganz klar. Nein, also natürlich zu sagen, ich wünsche mir am Ende eine auskömmliche Finanzierung, einen großzügigen Etat für Drittmittel, Anträge, die auch den Nachwuchs in dieser Stadt gut fördert. Das sind sehr wünschenswerte Ziele. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ist so ein Spruch. Wir fahren auf Sicht und es wird nicht. Davon habe ich mich aber schon in meiner Zeit als Stadtverordneter, das waren ja nun auch gute 10 Jahre, ein bisschen verabschiedet. Es wird nicht den einzelnen großen Wurf geben, sondern die Chance liegt in dem Bohren dicker Bretter, aber eben auch in der kleinen Verbesserung der Gegebenheiten, in kleinen Schritten. Die Geduld muss man aufbringen.
Ja, es gibt vielleicht noch was anderes, was Sie gerne hätten und was Sie erreichen möchten in Ihrer Amtszeit. Fällt Ihnen jetzt konkret nichts ein?
Zum Stadtmuseum habe ich ja was gesagt. Ja. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, die es abzubilden gibt.
Ja. Also die Summe all dessen, was Sie mir eben gesagt haben in diesem Gespräch.
Ja. Genau.
Ein anderes großes Thema treibt uns derzeit auch in Wiesbaden um, die Belebung der Innenstadt. Welche Bedeutung hat dabei die Kultur?
Auch das erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch vor 9 Jahren, weil da an diesem Punkt waren wir schon mal, und zwar vor der Galeria-Pleite.
Da ging es aber noch nicht um die Innenstadt. Das war damals noch kein Thema.
Ja, aber das Thema größere Herausforderungen für die Innenstadt in ihrem klassischen Modell, einkaufen und konsumieren und nach Hause gehen, hat sich, also das Problem gab es, glaube ich, damals schon mit dem Onlinehandel. Das hat sich sicherlich nochmal massiv zugespitzt. Die Menschen gehen halt nicht mehr zum Einkaufen in die Stadt, sondern man muss in der Innenstadt etwas kriegen, was man im Internet nicht bekommt. Und das ist Gemeinschaft, das ist Kultur, das ist Erfahrung. Da spielt Kultur dann natürlich eine Rolle. Deswegen ist ja das Thema Walhalla auch immer eine Frage von Stadtentwicklung. Das habe ich immer betont, betont auch der Oberbürgermeister. Das ist jetzt auch nicht die größte Erkenntnis, dahin zu kommen. Aber es ist doch selbstverständlich. Wenn ich, egal was dort stattfindet, am Ende da nach einer Vorstellung 300, 400 Menschen rauskommen. Und oft, dann verändert das die Situation auf dem Mauritiusplatz, was ja, wenn jetzt nicht gerade der Sommermarkt oder der Wintermarkt ist, immer noch so ein Punkt ist, den die Stadt als, oder den viele als Unort wahrnehmen, formuliere ich es mal so. Wenn 300 bis 400 Menschen das bevölkern, jeden Abend oder zumindest am Wochenende, dann verändert das diesen Platz. Ja? Dann verändert sich Gastronomie, es verändert sich Kneipenwesen drumherum. Das heißt, das ganze Thema Belebung, gerade in den Abendstunden, hängt natürlich auch an Kultur. Und wenn es Angebote gibt, die eben auch unter der Woche, vielleicht auch tagsüber einen Anreiz setzen, das kann zum Beispiel auch eine Volkshochschule sein, dann gehen Menschen im Zweifel vielleicht vorher noch was essen, bevor sie in ihren Kurs gehen. Ich will jetzt gar nicht sagen, für was, kann alles Mögliche sein. Oder treffen sich danach nochmal mit Freunden oder mit Teilnehmern, gehen noch was trinken, also alles Mögliche. Und das natürlich sorgt es dafür, dass eine Einkaufszone belebt wird und dann haben vielleicht auch Geschäfte, je nachdem, wann das dann stattfindet, man darf dann nicht nur auf den Abend schielen, sondern muss natürlich schon auch ein bisschen auf den Spätnachmittag mitgehen, kann das beleben. Das ist ja nicht umsonst so, dass in anderen Städten, wo man mit der Frage einer Nachnutzung der Galeria-Immobilien deutlich weiter ist als in Wiesbaden, gibt eben da auch spezifische Hindernisse, dass man gesagt hat, okay, wir lösen das mit Kultur, in Anführungsstrichen, ja. Wir haben das sogar an Teilen ja in der Stadt schon gemacht, also die Mauritius-Mediathek in die alte Mauritius-Passage zu stecken, war ja auch immer unter dem Gesichtspunkt, die Hochstettenstraße ist ein Unort, war sie damals auch wirklich, Und jetzt gehen Menschen durch diese Straße, weil sie in die Bibliothek wollen.
Weil Sie Valhalla erwähnt haben, das wäre natürlich sehr schön. Man kann Ihren Ausführungen gut folgen. Nur, Sie haben ja vorher erklärt, das dauert noch sehr lang. Aber die Innenstadtbelebung muss schneller kommen.
Ja.
Es drängt die Kultur. Sind Ihnen Ideen bekannt?
Ja, es gibt natürlich immer die Möglichkeit zu schauen, wo kann man Auftrittsorte suchen, wo ein Happening passiert, wo man irgendwas erleben kann. Das kann Kultur natürlich liefern. Auch das Thema Pop-up-Nutzung, Leerstand kann so ein Thema sein, aber das führt uns zurück zu dieser Diskussion Vorbehalte gegen Kultur als Mieter, weil da natürlich die oft zum Teil Angst zu sein scheint. Oh, dann habe ich die drin, dann wird dieses Angebot total gut angenommen. Aber wir haben doch vereinbart, nach 3 Monaten endet das. Und dann sagt man nach 3 Monaten Schluss und vollzieht das dann auch. Und dann kommt aber der Aufstand und sagt, wir wollen unbedingt hierbleiben. Also ich weiß, wahrscheinlich ist das quasi einer der Widerstände momentan noch. Den aufzubrechen ist so eine stetige Herausforderung.
Und es sind punktuelle Lösungen.
Und es sind natürlich punktuelle
Lösungen.
Und
keine strukturellen Lösungen. Kulturcampus. Ausgeweitet auf die Innenstadt. Gerhard Schulz hat gerade in einer der letzten Sendungen darüber berichtet, über die Ideen, die es da gibt. Das wäre doch sehr interessant. Sie sind ja schon damit vertraut.
Ja, mit der Kulturcampus-Idee zumindest im engeren Sinne am Schlachthof. Das war ja eine längere Diskussion schon. Da sind wir momentan aber leider auch ein bisschen Opfer der finanziellen Situation in Summe. Ich habe jetzt 2-mal in Folge die notwendigen Planungsmittel von mehreren Millionen Euro angemeldet. Angesichts der Herausforderungen, die wir in anderen Bereichen auch haben, sei es Schule, da trifft es jetzt direkt mein Dezernat, aber auch KT-Bereich, andere Investitionen in die Infrastruktur dieser Stadt, über den Sport, der sicherlich auch eine große Bedeutung hat, auch eine große integrative Funktion hat, bis hin zu Kinderspielplätzen, Grünflächen, der lässt wenig Spielräume zu. Und deswegen ist das erstmal auf Eis gelegt derzeit.
In der Sendung von vor 9 Jahren stellten Sie eine Entfremdung zwischen Kultur und Kulturpolitik fest. Ja. Hat es in dem Bereich Fortschritte gegeben?
Würde ich schon so sehen. Das war ja damals geprägt unmittelbar von dieser Debatte rund um das Stadtmuseum. Mit vielen Vorwürfen, auch immer wieder der Vorwurf der Intransparenz bei Haushaltsentscheidungen. Warum kriegt A so viel und B so viel und C niemand nichts? Das war eine sehr laute, auch öffentlich geführte Debatte, von Vorwürfen geprägt. In Teilen würde ich auch sagen, nicht immer fair. Das hat sich aber deutlich verändert. Also allein durch die Institutionalisierung durch den Kulturbeirat ist schon mal ein ganz anderes, so eine andere Augenhöhe entstanden, ne? Oder überhaupt erst Augenhöhe im Diskurs entstanden. Das ist das eine, die Juryentscheidung ist sehr transparent, das kann man gut nachvollziehen, weil es am Ende nicht so diese, ich sage immer, Teppichhändlerrunde ist, ne? So ist Politik. Am Ende, ich krieg das und dafür kriegst du das. Das sind Aushandelsprozesse, jeder von uns kennt das. Und dann eben doch nicht. So. Aber das war natürlich, daraus kam halt eine große Entfremdung damals. Ich glaube, das ist auch durch den Prozess der Kulturentwicklungsplanung, da sitzt man ja dann doch sehr eng zusammen und diskutiert über die Themen, das hat sich deutlich beruhigt. Auch durchaus geprägt von einem gegenseitigen Vertrauen. Es sind ja jetzt nicht alle Akteure noch da. Ich gehöre hier zu den wenigen, die damals schon dabei waren. Es hat sich ja ein bisschen verändert. Aber ich kann feststellen, dass sich das deutlich verändert hat. Auch in der Tonalität.
Eine Frage zum Schluss. Wie ist Ihre Einschätzung als Kulturdezernent? Wie viel ist die Kultur der Stadt wert?
Zu wenig. Ich hätte gern mehr. Das gehört zu meinem Job, dass ich das artikuliere.
Und das war's für heute. Hendrik Schmehl, vielen Dank und ein erfolgreiches neues Jahr.
Dankeschön.
Das Gespräch können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und hier noch ein Hinweis auf die nächste Sendung am 10. Februar. Dann werden Oberbürgermeisterkandidaten erklären, was sie für die Kultur in Wiesbaden tun wollen. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Musik. Vor kurzem haben sie gemeinsam mit dem Schlachthof ihre 30 Jahre gefeiert. Hier sind die Donuts mit »Längst noch nicht vorbei«.